Einfluss von Milliardären weltweit zurückdrängen, globale Gerechtigkeit durch mehr Umverteilung und Entwicklungszusammenarbeit voranbringen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 30 Minuten vereinbart, und ich darf Charlotte Antonia Neuhäuser für die Fraktion Die Linke als erstes das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, Abgeordnete, wohin steuern wir als Gesellschaft? Wir von der Linken sind der Überzeugung, dass wir uns als Gesellschaft auf einer schiefen Bahn befinden. Auf einer schiefen Bahn darum, weil der gesellschaftliche Reichtum, der von den vielen Tag für Tag erarbeitet wird, sei es in Deutschland, in Ghana oder Bangladesch, immer mehr nur einer kleinen Gruppe von Menschen zugutekommt. Nie war der produzierte Reichtum dieser Welt so groß wie heute. Doch dieser Reichtum ist ungerecht verteilt. Wir wollen das ändern. Wir müssen über die Macht der Milliardäre reden, und darum bringen wir den vorliegenden Antrag ein. Die meisten Milliardäre, über drei Viertel von ihnen, sind Männer. Männer wie Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, die immer reicher werden. Männer wie Elon Musk und Peter Thiel, die immer mehr Macht auf sich konzentrieren. Männer, die sich mit Demokratiefeinden wie Trump, Putin und der AfD gemein machen. Männer, die offen gegen Demokratie sind, gegen Menschen in Armut, gegen Minderheiten und das als Stärke abfeiern. Männer, die auf abgeschotteten Privatinseln Mädchen und Frauen systematisch missbrauchen. Männer, die gezielt am Rechtsstaat, Sozialstaat und den Errungenschaften der ArbeiterInnen sägen, um ihre Macht zu sichern. Wir sagen, diese Macht ist gefährlich, und wir können uns diese Milliardäre und diese Männer nicht mehr leisten. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. 2024 ist das Gesamtvermögen von Milliardären weltweit um 2 Billionen US-Dollar gestiegen. Das zeigt die letzte Überreichenstudie von Oxfam. Das Vermögen dieser Überreichen wuchs dreimal so schnell wie im Jahr davor. Pro Woche sind fast 4 neue Milliardäre dazugekommen. 12 Männer haben heute mehr Geld als 4 Milliarden Menschen zusammen. 3,6 Milliarden Menschen sind arm und leben mit weniger als 7 Dollar am Tag. 733 Millionen Menschen müssen hungern. Das sollte uns alle wütend machen. Denn auch in Deutschland werden die Überreichen immer reicher und mächtiger, besonders in der Krise. Das Gesamtvermögen der deutschen Milliardäre ist zuletzt um fast 27 Milliarden US-Dollar nach oben gegangen, während die Reallöhne jahrelang geschrumpft sind. Die Bundesregierung senkt derweil Steuern für Unternehmen und Mineralölkonzerne und will den Sozialstaat einstampfen. Die Reichen aber werden nicht angefasst. Die Regierung kürzt die Gelder für Menschen im globalen Süden wie nie zuvor in der Geschichte. Wir sagen, diese Ungleichheit und diese Ungerechtigkeit ist kein Naturgesetz. Wir fordern darum mehr Verteilungs- und Steuergerechtigkeit. Dazu gehören auch Überreichensteuern und eine Rücknahme der Kürzung. Und bevor jetzt wieder gesagt wird, die Linke will uns alle enteignen und ein Fall für den Verfassungsschutz, möchte ich zitieren: Hunderte Millionen Menschen leben in extremer Armut. Gleichzeitig liegt unverhältnismäßiger Reichtum in den Händen einiger weniger. Die Ungleichheiten sind nicht in einem Mangel an Ressourcen begründet. Und falls Sie jetzt denken, das wäre ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest, muss ich Sie leider enttäuschen. Das sagt Papst Leo, das Oberhaupt der katholischen Kirche, der irdische Stellvertreter Jesu Christi. Fangen Sie endlich an, liebe CDU, das C in Ihrem Namen ernst zu nehmen. Wir kämpfen für ein gutes Leben für alle, hier in Deutschland und weltweit. Keine Macht den Milliardären und Makern. Tax the rich. Amen.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Dr. Inge Grässle das Wort erteilen.
Herr Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war der Grund, weshalb im Grunde DIE LINKE mit der AfD sich zusammentun kann, weil inhaltsleere Anträge ist die Spezialität beider Gruppierungen. Einmal mehr ist der Antrag der Linken eine Ansammlung von Passwörtern aus der Klamottenkiste mit einem modrigen Geruch, muss ich schon sagen, mit einem modrigen Geruch nach Mottenkugeln, nach alter sozialistischer Politik und nach moralinsaurer Belehrung. Danke für die Belehrung über das C. Da kommen wir gerne noch mal drauf zurück. Die Belehrung brauchen wir nicht. Übrigens brauchen diese Belehrungen auch die Entwicklungsländer nicht.
Frau Abgeordnete, würden Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion DIE LINKE zulassen?
Sie sollen erst mal die Ohren aufsparen. Danke. Lausche aufgespart, was gelernt. Die Entwicklungsländer sind hungrig nach Chancen, nach Aufstieg und nach Teilhabe, statt nach Almosen und nach sozialistischer Mangelverwaltung nach ihrer Umverteilungspolitik. In den vergangenen 30 Jahren hat die Integration von Schwellenländern in den Weltmarkt mehr zur Armutsbekämpfung beigetragen als alle Entwicklungshilfe zusammen. Ich kann und erst recht alle linken Ideologen. Armutsbekämpfung durch Marktzugänge, das ist unser Weg. 1,3 Milliarden Menschen wurden aus extremer Armut herausgeführt durch genau die Politik, die Sie hier ablehnen, nämlich Freihandelsabkommen, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, All but Weapons mit Zoll- und quotenfreiem Zugang zu europäischen Märkten, ohne selbst den gleichen Zugang zu diesen Märkten geben zu müssen. Das ist für uns der Weg. Da müssen wir weitermachen. Da wollen wir hin. Wir sind davon überzeugt, dass Entwicklungszusammenarbeit langfristig nur wirkt, wenn unsere Partner eine eigenständige und eine eigene wirtschaftliche Dynamik entfalten können. Also Privatsektor und Unternehmertum fördern. Und da bietet der Instrumentenkasten WAST, Investitionsgarantien, Partnerschaft mit unseren Unternehmen für Infrastruktur und Energie, Verkehr, Digitalisierung und natürlich auch Bildung und Ausbildung, Arbeit für die Menschen vor Ort. Die duale Ausbildung muss ein Exportschlager auch in die dritte Welt werden. Und gerne würden die Länder, gerne lernen die Länder dort von uns. Und gerne nehmen sie das übrigens auch an. Dazu braucht es mehr als ihre Sprüche, mehr als ihre Plattitüden, mehr als ihre leeren Worte. Dazu braucht es gute Regierungsführung. Dazu braucht es Good Governance. Dazu braucht es Rechtsstaatlichkeit, eine unabhängige Justiz. Dazu braucht es konsequente Korruptionsbekämpfung und Transparenz bei der Verwendung von Geldern. Korruptionsbekämpfung, ich habe es 15 Jahre in der Europäischen Union gemacht, ist ganz wichtig. Und jeder, der diese Regime erlebt hat, von denen Sie übrigens träumen, jeder kann sich nur angewidert abwenden. In diesen Regimen können Sie nur dann ordentlich leben, wenn Sie genug Geld haben. Und das kann ich nur sagen, den Menschen zu Geld zu bekommen, nicht durch Umverteilung, sondern durch Chancen auf den Märkten, das ist unser Plan. Ihr Antrag ist eine wilde Mischung aus Maßnahmen, für die der Bundestag zuständig ist und solche, für die wir nicht zuständig sind. Schlimmer noch, die nicht mal in der Reichweite unserer Zuständigkeit sind. Sie reiten das tote Pferd der Umverteilung und der weltweiten Unternehmens- und Finanztransaktionssteuern. Diese Finanztransaktionssteuer ist nur wirklich eine Untote. Ich habe es mir mal rausgesucht, seit wie vielen Jahren das auch durch den Bundeshaushalt geistert. Und kann nur sagen, 2010 gab es die erste Initiative, deutsch-französische Initiative nach der Finanzkrise. 2011 gab es eine Bundesratsinitiative. 2013 stand das Projekt in den Koalitionsverhandlungen und im Regierungsprogramm. 2018 gab es einen deutsch-französischen Neustart. 2019 eine neue nationale Umsetzungsinitiative. Und heute im Jahre des Herrn 2026 haben wir die Finanztransaktionssteuer immer noch nicht. Und Sie träumen immer noch und weiter davon. Tote Pferde kann man nicht reiten. Absteigen, dann kommt man weiter im Leben. Steigen Sie auch mal ab von den toten Pferden. Sie haben kein Verständnis in Ihrem Antrag von den Erwartungen der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler an die Entwicklungspolitik. Wir setzen genau diese Erwartungen um, dass wir nämlich unsere Interessen, die wir im Blick haben, beim Thema Migration natürlich, beim Thema Sicherheit, beim Thema geopolitische Interessen, natürlich in diese Bereiche mit einnehmen. Wir wollen beim Thema Sicherheit übrigens auch die Sicherheitsinteressen unserer Partner mit hereinnehmen. Und niemand ist ernster gefährdet in seiner Sicherheit als die Länder, als die Entwicklungsländer und die Schwellenländer, gerade auch wenn ich an die Bedrohung durch die Islamisten denke. Für uns bleibt deswegen die Bekämpfung von Fluchtursachen ein wichtiger Schwerpunkt. Und natürlich eine wirkliche Migrationspolitik ist uns weiter wichtig. Und wir werden das verfolgen und natürlich Ihren Antrag, Herr Präsident, ablehnen. Dankeschön.
Zu einer Kurzintervention darf ich dem Abgeordneten Lorenz Göster-Beutin das Wort erteilen.
Ja, vielen Dank. Frau Kollegin, ich habe jetzt von der Rede nicht viel erwartet, weil ich sie vorher nicht kannte. Aber ich muss sagen, ich bin doch sehr enttäuscht worden. Ihre Rede war grässlich, sie war herablassend, sondergleichen. Und Sie haben offensichtlich nicht einmal den Antrag gelesen. Sonst hätten Sie ja mitbekommen, dass dort konkrete Forderungen enthalten sind, wie wir auch gerade zum Thema globale Gerechtigkeit beitragen können. Und diese Forderungen, die wir aufgestellt haben, das sind ja nicht nur Forderungen, die wir als Linke stellen. Das sind Forderungen, die der Papst Leo stellt. Das sind Forderungen, die die OECD stellen und andere. Wir haben eine globale, ungleiche Verteilung des Reichtums, die immer stärker wird. Und wir sehen sehr klar, dass das nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage ist, sondern auch eine Demokratiefrage, ganz grundlegend. Und eine immer ungerechter werdende Gesellschaft, in der erodiert die Demokratie. Auch das sehen wir zum Teil in Deutschland. Deswegen setzen wir als Linke darauf, dass soziale Gerechtigkeit ein ganz starker Pfeiler ist für eine starke Demokratie in der Bundesrepublik. Und es ist einfach eine dreiste und unerträgliche Unterstellung, wenn Sie das hier in Abrede stellen oder es gar parallelisieren mit den Feinden der Demokratie von rechts. Das verbitte ich mir in aller Entschiedenheit. Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind das, was wir in diesen Zeiten verteidigen müssen. Und es sind ein Grundpfeiler des Antifaschismus und des Kampfes gegen rechts in der Bundesrepublik.
Offensichtlich hat Ihre Fraktion Ihnen keine Redezeit gegeben. Deswegen haben Sie auch versucht, hier eine kleine Rede zu halten. Ich kann Ihnen nur sagen, Ihre Fraktion hatte recht. Erstens, Sie haben mir nicht zugehört. Deswegen empfehle ich doch dringend, das Protokoll noch mal zu lesen. Sodass Sie wirklich nachvollziehen können, dass ich mich sehr wohl mit Ihrem Antrag und Ihren völlig untauglichen Argumenten auseinandergesetzt habe. Und dann möchte ich auch noch mal sagen, lassen Sie mir meinen Papst aus dem Spiel. Also Leo hat genau das nicht gemeint, was Sie meinen. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass Sie haben untaugliche Mittel von vorgestern und von vorvorgestern. Ich kann nur sagen, also manche von Ihnen wird es übrigens gut tun, wenn Sie auch mal was gelernt hätten in Ihrem Leben. Ich kann das nur empfehlen. Also genau, ich kann nur sagen, das, was ich von Ihnen gehört habe, kann ich nur sagen, Ihre Fraktion hat die Recht, Ihnen keine Redezeit zu geben. Danke.
Für die AfD-Fraktion darf ich Rocco Kever das Wort erteilen.
So, seid ihr fertig auf der linken Seite? Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kollegen, wir reden heute über den Antrag der Linken, Einfluss von Milliardären zurückdrängen, globale Umverteilung jetzt. Das ist kein harmloser Vorschlag. Das ist der Klassenkampf 2.0, frisch aufgewärmt mit deutschem Steuergeld. Mehr Entwicklungshilfe, Milliardärsteuer, mehr Vermögensabgabe. Alles, damit die Linke ihre Weltrettungsträume weiterträumen kann, während hierzulande Rentner im Winter frieren, junge Familien die Energiepreise nicht mehr stemmen können und Krankenhäuser ganze Stationen schließen müssen. Sachlich gesagt, das ist nicht Solidarität, was Sie hier machen wollen. Das ist der systematische Ausverkauf des eigenen Volkes. Die Linke fordert eine höhere ODA-Quote, mehr EZ-Gelder, globale Superreichensteuer, nationale Vermögenssteuer, einmalige Vermögensabgabe und den Umbau der EZ zur reinen Umverteilungsmaschine. Gleichzeitig behaupten sie, 12 Männer hätten mehr Geld als 4 Milliarden Menschen. Die Zahlen mögen stimmen. Die Schlussfolgerung ist falsch. Nicht der Reichtum ist das Problem, sondern die Politik der Entwicklungsländer, die seit Jahrzehnten unfähig sind, ihre eigenen Länder nämlich aufzubauen. Letztendlich der Gipfel ist, die SPD müsste diesem Antrag ja zustimmen. Ihre Ministerin hat hier im Plenum klipp und klar gesagt, dass sie einer Milliardärsteuer grundsätzlich zustimmt. Typisch SPD. Und wo seid ihr eigentlich, liebe CDU? Wo bleibt eure Kritik, wenn eine Ministerin der jetzigen Regierung hier im Plenum einer Milliardärsteuer ausdrücklich zugestimmt hat? Ihr lasst diesen spezialdemokratischen Schwachsinn unkommentiert stehen. Ihr habt jahrelang mit aufgebaut, was jetzt weitergeht, und traut euch nicht einmal, die Worte eures eigenen Koalitionspartners zu kritisieren. Und an die Linke gerichtet, finanzieren Sie Ihre solidarische internationale Politik mit Ihrem eigenen Vermögen, nicht mit dem der deutschen Rentner, Familien und Arbeitnehmer. Sie sind realitätsfern, Linke, SPD und natürlich auch die CDU, die zu allem schweigt und Verursacher aller Probleme in Deutschland ist. Geht doch endlich mal in die Krankenhäuser, wo pures Chaos und Personalmangel herrscht. Geht nach Neukölln auf die Straße, erzählt dort von eurer linken Weltanschauung und schaut euch an, wie die Neubürger dann reagieren. Dann ändert ihr vielleicht endlich eure Weltanschauung und fangt an, euch mal um das eigene Land zu kümmern. Denn genau das ist der Kern des Betrugs in diesem Antrag. Mit Milliarden an EZ-Geldern wird nicht Armut bekämpft, sondern die Migration und Abhängigkeitsstrukturen am Leben gehalten. Und das ist genau, ja, jetzt kommt Linke, Grüne, SPD. Statt das eigene Land zu sanieren, soll Deutschland zum Zahlmeister einer Welt werden. Wir sagen, keine Milliardärssteuer, keine neuen Abgaben, keine weiteren Steuermilliarden ins Ausland. Wir brauchen keine Ära der Milliarde-Rhetorik. Wir brauchen deutsche Gerechtigkeit für das deutsche Volk. Wir lehnen diesen Antrag ab. Nicht aus Kaltherzigkeit, sondern aus Verantwortung. Die Bürger haben uns gewählt, damit wir ihr Geld nicht in der Welt verteilen. Sie haben uns gewählt, damit Deutschland endlich wieder stark, sicher und souverän wird. Vielen lieben Dank.
Für die Bundesregierung darf ich den parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Johann Saathoff, das Wort erteilen.
Moin, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir debattieren heute in einer Zeit, in der sich die tektonischen Platten der Weltpolitik verschieben. Alte Gewissheiten tragen nicht mehr, neue Machtzentren entstehen und Vertrauen wird zu einer knappen Ressource. Genau in solchen Momenten entscheidet sich, ob wir Spaltung vertiefen wollen oder ob wir Brücken bauen wollen. Der vorliegende Antrag spricht wichtige Punkte an. Die Frage globaler Ungleichheit und Gerechtigkeit, der Einfluss ökonomischer Macht auf politische Prozesse, die Zukunft multilateraler Zusammenarbeit. All das sind zentrale Herausforderungen unserer Zeit, keine Frage. Deshalb ist klar, Ungleichheit zu überwinden ist und bleibt ein Kernanliegen deutscher Entwicklungspolitik. Aber wir müssen den Blick weiten, weg von kleinteiligen Debatten, wie wir sie heute auch wieder gehört haben, hin zu mehr Wirkung. Denn wir stehen nicht am Anfang einer Debatte, wir sind schon längst mittendrin. Mit dem Reformplan des Bundesentwicklungsministeriums richten wir die deutsche Entwicklungspolitik strategischer, fokussierter und partnerschaftlicher aus. Unser Ziel ist und bleibt glasklar. Armut und Ungleichheit überwinden, Frieden und Stabilität stärken, internationale Zusammenarbeit vertiefen. Und wir unterlegen diesen Anspruch mit konkreten Veränderungen. Wir konzentrieren unsere Mittel stärker auf die Regionen, in denen Armut und Hunger besonders ausgeprägt sind. So zum Beispiel in einigen afrikanischen Ländern und in fragilen Kontexten. Wir bauen wirksame Instrumente wie Schulernährungsprogramme aus und verstärken unser Engagement für Wasser und für nachhaltige Landwirtschaft. Denn Zugang zu Nahrung, zu Wasser und grundlegender Daseinsvorsorge ist die Voraussetzung für gerechte Teilhabe, für Zukunftsperspektiven und für Verringerung von Ungleichheit. Es geht darum, das Leben der Menschen spürbar zu verbessern, das Leben der Menschen, die in Armut leben, die hungern, die benachteiligt sind. Gleichzeitig ist die Entwicklungspolitik heute mehr als ein moralisches Anliegen. Sie ist ein strategisches Instrument. In einer fragmentierten Welt trägt sie dazu bei, Stabilität zu sichern und Krisen zu verhindern, bevor sie eskalieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt ist in den letzten Jahren nicht nur ungleicher geworden, sie ist vor allem tiefer gespalten. Zusammenarbeit ist keine Selbstverständlichkeit mehr, im Gegenteil. In dieser Weltlage entscheidet sich unsere politische Handlungsfähigkeit daran, ob es uns gelingt, tragfähige Partnerschaften auf- und auszubauen und ob es uns gelingt, das multilaterale System und seine gemeinsamen Regeln zu stärken. Genau darauf muss und wird die deutsche Entwicklungspolitik ihren Fokus richten. Deutschland bringt dafür eine besondere Stärke mit. Über Jahrzehnte ist Vertrauen gewachsen. Unsere Partner erleben uns als verlässlich, berechenbar und als glaubwürdig. Dieses Vertrauen ist die Grundlage für politischen Einfluss und für wirksames Handeln. Nur wenn unsere Partner uns vertrauen, können wir effektiv darauf hinarbeiten, Armut und Ungleichheit zu bekämpfen und die Welt ein kleines Stück gerechter zu machen. Nur wenn unsere Partner uns vertrauen, tragen sie gemeinsame Lösungen auf internationaler Ebene mit. Deshalb setzen wir auf Zusammenarbeit statt auf Spaltung, auf internationale Abstimmung statt auf nationale Alleingänge und auf Instrumente, die schon heute konkret Wirkung entfalten, indem sie Lebensgrundlagen sichern, wirtschaftliche Perspektiven eröffnen und vor allen Dingen gesellschaftliche Teilhabe möglich machen. Meine Damen und Herren, gute Entwicklungspolitik entsteht durch Wirkung vor Ort, durch Partnerschaften auf Augenhöhe, durch echte und vertrauensvolle Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung, gerade in Zeiten, in denen sich andere zurückziehen. Und genau daran arbeiten wir. In einer Welt im Umbruch brauchen wir keine zusätzlichen Trennlinien. Wir brauchen mehr Zusammenhalt. Wir brauchen mehr Kooperation. Wir brauchen mehr Multilateralismus. Und viele gute Dinge, liebe Kolleginnen und Kollegen, starten im Kleinen. Die Aufmerksamkeit für diese vielen kleinen Projekte, die müssen wir uns bewahren. Sie können nämlich zu großen Lösungen werden. Oder wie man in Ostfriesland sagt, mit Grobabgaben muss man sich befahren, solange sie noch lütschet sind. Das bedeutet so viel wie, lass uns aufmerksam sein für die vielen, vielen Lösungen, die in dieser Welt stattfinden, für die vielen, vielen kleinen Lösungen, für die großen Probleme, von denen wir noch gar nichts wissen und die wir aber aufgreifen müssen. Die können wir nur aufgreifen, indem wir uns gegenseitig vertrauen, indem wir uns gegenseitig verstehen, indem wir Bereitschaft haben, miteinander Lösungen zu entwickeln, als uns gegeneinander abzugrenzen, wie wir das gerade bei meinem Redner vorher gehört haben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen, gemeinsam auch mit der Bundesregierung, entschlossen, partnerschaftlich und mit klarem Blick für das, was uns verbindet. Herzlichen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Sheena Gambia das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen! Während wir hier debattieren, ist die Straße von Hormus immer noch gesperrt, die wichtigste Öl- und Düngemittelroute. Energie- und Nahrungsmittelpreise steigen weiter. Die Lieferketten geraten weltweit unter Druck. Und das trifft die Menschen im globalen Süden am härtesten. So auch eine Frau aus Bangladesch, Salma. Sie bewirtschaftet dort 1 Hektar Land. Wie Millionen Kleinbäuerinnen weltweit ist sie auf Dünger angewiesen, den sie als Folge des Irankriegs nicht mehr erhält. Weniger Dünger bedeutet für sie weniger Ernte und damit auch weniger Einkommen und weniger Essen für sich und ihre Familie. Ernährungssicherheit endet genau dort, wo die Lieferkette reißt. Und Salma ist keine Ausnahme. Schon vor diesem Krieg sind durch die Zerschlagung von USAID im letzten Jahr 520.000 Kinder verstorben. Fast ein Drittel durch Mangelernährung. Es gibt Momente, in denen die Haushaltspolitik über Leben und Tod entscheidet. Und genau jetzt ist so ein Moment. Und was macht die Bundesregierung? Sie kürzt weiter. Beim BMZ, bei der humanitären Hilfe, deutlich über 30% in den letzten Jahren. Nach Haushaltsplanung wird Deutschland die ODA-Quote auch in den nächsten 3 Jahren wieder deutlich verfehlen. Dabei hat dieselbe Bundesregierung erst letztes Jahr in Sevilla feierlich das 0,7%-Ziel bekräftigt. Das ist kein Sparen aus haushalterischen Zwängen. Das ist ein politischer Rückzug aus internationaler Verantwortung. Und genau das macht uns unglaubwürdig. Ich frage die Bundesregierung, warum kritisieren Sie wieder und wieder die Abschaffung von USAID, wenn Sie doch selbst in einigen Bereichen fast genauso stark kürzen? Niemand verlangt, dass wir allein die US-Kürzung auffangen. Aber mit dieser Haushaltspolitik trägt die Bundesregierung eine Mitverantwortung für das Leid von Millionen von Menschen. Was passiert denn, wenn Staaten sich zurückziehen? Es entstehen Lücken, Lücken, die von privaten Akteuren und autoritären Staaten gefüllt werden. Sie wollen Einfluss ausbauen und Abhängigkeiten schaffen. Das alles hat mit globaler Gerechtigkeit absolut nichts zu tun. Die Bundesregierung setzt zunehmend auf die Privatwirtschaft. Ja, Unternehmen können helfen, aber Entwicklungszusammenarbeit ist keine Außenwirtschaftsförderung. Der Antrag der Linken benennt das richtig. Globale Ungleichheit ist kein Naturgesetz. Globale Ungleichheit ist menschengemacht. Doch das lässt sich verändern. Wir teilen Ihre Analyse. Und wir teilen auch das Ziel, das ODA-Niveau auf die längst versprochenen 0,7% anzuheben. Und ja, wir brauchen eine Entschuldung und eine globale Steuergerechtigkeit. Wir brauchen eine globale Vermögenssteuer und auch eine Transaktionssteuer. Und das auf den Prinzipien der feministischen Entwicklungspolitik, die auf diejenigen hört, die am meisten von den Ungerechtigkeiten betroffen sind. Das sind Frauen wie Salma, die das Fundament der Gesellschaft bilden. Wir könnten Hunger, Armut und Abhängigkeit von Millionen Menschen beenden. Das wäre globale Gerechtigkeit. Das wäre in unserem eigenen Interesse. Und das ist längst überfällig, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
Wir hören für die CDU-CSU-Fraktion Karl Philipp Sassenrath.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie, meine Damen und Herren, auf der Besuchertribüne bekommen heute einen klaren Eindruck. Es gibt in diesem Hohen Haus zwei Seiten, die beide ein M-Problem haben. Die einen sagen, Migration ist an allem schuld. Die anderen sagen, Milliardäre sind an allem schuld. Und mit diesem Populismus versuchen beide Seiten, das viel größere M-Problem ihrer Politik zu verstecken, ihren Mangel an echten Ideen, ihre Mutlosigkeit für eine bessere Zusammenarbeit. Und deswegen ist es gut, dass diese Bundesregierung Verantwortung übernimmt und die Entwicklungszusammenarbeit neu ausrichtet. Und es ist falsch, wenn Sie dabei nicht anerkennen, Entwicklungszusammenarbeit muss eben auch unseren sicherheits- und geopolitischen Interessen dienen. Es sind am Ende Steuergelder. Denn wenn wir unsere Stärken in die Welt einbringen, profitieren am Ende alle. Ein Beispiel dabei sind die Klinikpartnerschaften, etwa mit Syrien oder der Ukraine. Diese gerade auch bilaterale Gesundheitszusammenarbeit müssen wir, Herr Staatssekretär, unbedingt fortsetzen. Und was bei Ihnen einfach falsch ist, das ist bei Ihnen dann schon wieder konsequent falsch. Wer ohnehin schon als fünfte Kolonne von MAGA und Moskau auftritt, der ist dann natürlich auch gegen wirtschaftliche Zusammenarbeit, nämlich eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, die unseren Interessen, unserer Sicherheit, unserem Wohlstand dient. Und in einem Punkt stimme ich Ihnen gleichwohl zu, wenn auch anders als Sie meinen. Erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit beginnt bei uns selbst zu Hause. Sie beginnt mit wirtschaftlicher Stärke. Deshalb ist es aber jetzt der falsche Weg, gerade jetzt höhere Steuern zu fordern. An einem Tag, an dem ja die OECD zeigt, wie hoch die Belastung in Deutschland bereits ist. Und wenn Sie hier schon die Dreistigkeit als SED-Nachfolgepartei besitzen, den Papst zu zitieren, dann lassen Sie sich vom ehemaligen Papst Franziskus auch das hier gesagt sein. Menschen arbeiten, das ist die oberste Berufung des Menschen, zu arbeiten. Und das verleiht Menschen Würde, die ihn Gott ähneln lässt, die Würde der Arbeit, Zitat Ende. Und deswegen arbeiten wir hart für eine Politik, bei der sich Arbeit wieder mehr lohnt. Wir müssen in diesem Land die Steuern senken, nicht erhöhen. Wir müssen dadurch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stärken, nicht schwächen. Denn gerade das ist doch die Grundlage für unseren Einfluss in der Welt. Und gleichzeitig steht die globale Entwicklungszusammenarbeit unter Druck. Die USA, ja, ziehen sich in Teilen zurück, etwa auch aus der globalen Gesundheitspolitik. Und darauf gibt es drei klare Antworten. Erstens, Deutschland übernimmt Verantwortung. Im Übrigen, Frau Kollegin, nach den vorläufigen Zahlen der OECD für 2025 als Land mit der absolut größten Entwicklungshilfe weltweit. Gerade aber in der Gesundheitspolitik. 1 Milliarde Euro für den Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria bis 2028. 600 Millionen Euro für Impfungen in Entwicklungsländern. 170 Millionen Euro zur Vorbeugung von Pandemien. Das ist konkrete deutsche Verantwortung für und in der Welt. Und zweitens zeigt sich, dass selbst diejenigen, die sich zurückziehen, schnell merken, wie wichtig die Entwicklungszusammenarbeit ist. Die USA kündigen einerseits den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation an, wollen aber gleichzeitig, wie der US-Präsident dann dem WHO-Chef per SMS übermittelt, in 10 zentralen Programmbereichen weiter mitwirken, etwa im globalen Influenza-Frühwarnnetzwerk, etwa beim Regionalbüro in Amerika, weil diese Zusammenarbeit in den multilateralen Institutionen eben am Ende in unserem Interesse ist. Und drittens, Europa weist den Weg nach vorne. Mit Global Gateway stärken wir gezielt Investitionen und binden den Privatsektor stärker ein. Das hat das Europäische Parlament gerade erst im März entschieden. Und das ist der richtige Ansatz für eine moderne Entwicklungszusammenarbeit. Und dann lassen Sie mich zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil Sie den Multilateralismus in Ihrem Antrag ja zu Recht ansprechen, der unter Druck steht. Er bleibt unverzichtbar. Und auch da übernimmt Deutschland gerade Verantwortung. Bei der Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen, wenn es um die Gründung des Sondertribunals geht. Bei der Stärkung des humanitären Völkerrechts, bei einer Initiative des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Und bei Verhandlungen zu Regeln auch für autonome Waffensysteme. Das ist konkrete Arbeit zur Stärkung des Multilateralismus. Ihre immer gleichen M-Phrasen stellen wir entgegen, was es in der Entwicklungszusammenarbeit braucht. Mut für die richtigen Entscheidungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
M wie Matthias Rentsch darf ich das Wort erteilen für die AfD-Fraktion, und zwar das letzte in dieser Aussprache.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der hier vorliegende Antrag der Linksfraktion ist ein typisches Beispiel sozialistischer Allmachtsfantasien. Zudem überschlägt sich dieser mit aberwitzigen Begrifflichkeiten. Kurz zusammengefasst wollen die Linken eine transformative, solidarische, ökologische, feministische Gerechtigkeitspolitik, um mit Hilfe multilateraler Regelwerke und eines ExpertInnenrates für globale Gerechtigkeit die rassistischen und postkolonialen Strukturen zu überwinden. Der Text in Gänze ist Frau Roth gemacht. Der Text in Gänze ist noch viel schlimmer und dient einzig dazu, die deutschen Bürger mittels globaler Steuern noch mehr zu belasten. So zu lesen in Punkt 4a: Einführung progressiver, international koordinierter Steuern in Form von globalen Unternehmenssteuern, Finanztransaktionssteuern, Umweltsteuern und Reichensteuern. Bemerkenswert ist hierbei, dass Sie diese Steuern in der Mehrzahl nennen. Noch anmaßender ist der Punkt 3b. Sie wollen sogenannte Geflüchtete ebenso aus der Berechnung der OTA-Quote rausnehmen, wie auch die internationale Finanzierung der Klimaideologie. Das heißt, zu dem im Antrag bereits geforderten ca. 32 Milliarden Euro würden nochmal ca. 4 bis 6 Milliarden Euro hinzukommen. In Summe mehr als 36 Milliarden Euro jährlich für absolut intransparente öffentliche Entwicklungshilfeleistungen. Meine Damen und Herren, es ist nicht die Aufgabe der deutschen Politik, globale Steuern zu initiieren, um mehr umzuverteilen. Deutschlands Versuch, die Welt am rot-grünen gesellschaftspolitischen Wesen genesen zu lassen, wird bereits jetzt schon, auch ohne diesen Antrag, international als moralische Überheblichkeit wahrgenommen und isoliert uns zunehmend. Die deutsche Entwicklungshilfe ist ideologisch anmaßend und hat wenig bis nichts mit einer sinnvollen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zum Nutzen beider Seiten zu tun. Beispiel hierfür gibt es zur Genüge. Liebe Linke, wann sehen Sie es endlich ein? Ihre Ideologie der Gleichmacherei und Umverteilung hat noch nie funktioniert. Sie ist schon vielfach gescheitert und hat stets zu Not und Armut geführt. Wir, die AfD, stehen für das genaue Gegenteil. Wir stehen für Freiheit, für Selbstbestimmung, für weniger Steuern im Sinne des Wohlstandes aller hart arbeitenden Bürger unseres Landes. Wir lehnen diesen Antrag ab.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5029 an den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das kann ich nicht erkennen. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.